So, und jetzt kommen wir zum psychotherapeutischen Teil. Was können wir? Natürlich, mit Psychotherapie können wir auch vieles nicht. Also wir verwenden in der Ambulanz auch sehr viele Medikamente, verwenden sie auch gerne und wie Sie gesehen haben, mit viel Sinn dahinter und behandeln auch nach der Typologie. Sie werden dann nachher noch sehen, das ist ganz einfach auszufüllen. Das sind wirklich 11 Fragen, die man ausfüllt und Sie haben die Typologie zugeordnet. Also was machen wir psychotherapeutisch? Wir fragen die Patienten ganz konkret, was soll behandelt werden? Was ist Ihr Wunsch? Was wollen Sie behandelt haben? Also das heißt, Sie holen sich sozusagen mal einen Behandlungsauftrag. Dann die Frage, die ich früher schon erwähnt hatte, wofür hilft das Suchtmittel, wofür schadet das Suchtmittel? Also wo sozusagen da auch, dass Sie noch einmal herausfinden, warum das Ganze. Wenn Sie die Basisstörung behandeln, das haben wir jetzt gehört die ganze Zeit, die Basisstörung, was Sie zum Beispiel rezidivierende Depression, hat ja auch eine massive Wechselwirkung mit dem Alkohol dann. Das heißt, die Lebenslage dieses Menschen wird ja durch den Alkohol nicht besser. Nicht? Das wird ja eher schlechter. Also, sagen Ihnen ein Beispiel, eine Patientin von mir, die ein hysterisches Temperament hat, ja, also eigentlich genau genommen hat sie ein zyklotymes Temperament, sehr also launisch, einmal oben, einmal unten, von der Persönlichkeitsstruktur her histrionisch und rezidivierend depressiv. Und das kam nach vielen Ups und Downs so weit, dass der Mann zu mir gekommen ist und gesagt hat, wissen Sie, jetzt müssen wir uns langsam überlegen, irgendein Heim, ich halte sie nicht mehr aus, ich halte sie nicht mehr aus, ich will sie jetzt in ein Heim geben und da soll sie dann machen, was will. Also das heißt, das ist dem überhaupt nicht bewusst geworden, wie aggressiv seine eigene Haltung ihr gegenüber war. Aber es ist halt eben auch der Ausdruck des Nicht-mehr-Aushaltens. Gut, also die Wechselwirkung zwischen Suchtmittel und Basisstörung verschärft meistens noch die Lage. Borderline ist eines der Klassiker in der Suchttherapie. Und da möchte ich Ihnen gerne eine Geschichte mitgeben. Die Borderline wird immer so schwierig dargestellt. Borderline ist so schwierig zu diagnostizieren. Und es ist ja eine der impulsiven Persönlichkeitsstörungen. Es ist wahrscheinlich die rein impulsive Persönlichkeitsstörung fast häufiger, aber heutzutage haben es jeder, der einen Schnitt am Mundarm hat, trägt schon die Diagnose Borderline. Ist sicher überdiagnostiziert in unserer Zeit. Aber wenn Sie sich zum Borderline nur merken, da gibt es die Geschichte von Hans dem Igel. Das ist eine Geschichte, die beginnt schon, das Problem dieser Geschichte beginnt schon mit den Eltern. Das ist ein Bauer, ganz kurz nur, das ist ein Bauer, der sehnlichst einen Erben für den Hof will und kriegt kein Kind und kriegt kein Kind und dann sagt er zu irgendeiner Fee, sagt er dann, und wenn es nur ein Igel wäre. Daraufhin kriegt die Frau ein Kind und dieses Kind ist halb Sohn, halb Igel. Und dann passiert das, was immer bei Borderline-Patienten passiert, nämlich die Eltern dieses Kindes wollen, dass dieses Kind eigentlich tot ist. Zuerst wollen sie, dass das Kind nicht da ist, verstecken das Kind hinterm Ofen und wie das Kind dann heranwächst und sozusagen auch nicht mehr kindliche Schemata aufweist, sondern halt ein Jugendlicher wird, haben sie eigentlich nur noch einen Wunsch, dieses Kind nicht zu haben. Und das ist genau das, was mit Borderline-Patienten passiert. Und ich finde, mit der Geschichte kann man sich es am besten vorstellen. Sie haben ein Kind, das sozusagen nicht normal aussieht, ja, oder das psychisch nicht normal reagiert. Ein Kind, das, und das Problem hat eben schon vor der Zeugung dieses Kindes begonnen. Nicht? Die Eltern wollten in diesem Fall einen Erben. Die haben nicht ein Kind wollen, sondern die wollten einen Erben für den Hof. Und das, daher ist bei Borderline-Patienten auf die Familiengeschichte sehr wichtig, auch mitzuerheben. Was war eigentlich der Auftrag, der unbekannte Auftrag an dieses Kind? Nicht? Und das Kind ist dann irgendwie anders und ist nicht fassbar und wird abgelehnt. Was macht das Kind? Und deswegen diese Igel-Geschichte auch. Das Kind fährt die Stacheln aus und verletzt auch wirklich. Und in der Geschichte geht dann weiter, der hat dann irgendeine Prinzessin, die er dann kriegt, die zersticht er in dieser Geschichte. Und die zweite Prinzessin ist dann die richtige für ihn. Also die Geschichte findet dann schon ein gutes Ende, es wird also dieser Hans der Igel wird dann auch geheilt von diesen Stacheln, aber erst sozusagen durch eine gewährende und ganz besondere Prinzessin. Die meisten unserer Patienten finden diese Prinzessin nie und sind daher mit ihren Igeln auch weiter und mit ihren Stacheln unterwegs. Aber wenn Sie für sich an das Bild denken, also ich, seit ich dieses Märchen kenne, tue mir mit Borderline-Patienten prinzipiell leichter, weil man denkt, wir wissen ja alle, man soll nicht mitagieren. Ja? Aber wissen Sie, wenn es der 95. Patient ist am späteren Nachmittag und irgendwie sind sie auch schon müde und haben das Gefühl so, und jetzt reicht es mir, ja, jetzt heuer mal so. Das gelingt mir mittels Hans dem Igel dann doch zu sagen, okay, jetzt, was wollen Sie jetzt? Jetzt wollen Sie mir wieder sagen, dass Sie Stacheln haben, das weiß ich eh. Ja, das brauchen Sie mir nicht sagen. Es genügt schon, ich habe es schon verstanden. Also es ist leichter, sich über dieses Bild ein bisschen zu distanzieren von der direkten Emotion, die Suchtpatienten oft zu uns drüber schütten. Ja, und so nach dem Motto, und da haben sie das jetzt. Ne? Die soziale Persönlichkeiten, ein Klassiker in der Suchtherapie, das ist das, was man früher Psychopathie genannt hat, immer sehr charmant am Beginn, der berühmte Charme der Psychopathie, ein Krätzen am Schluss. Das kann, sind die am Schluss, die sich immer beschweren. Histrionische, die lieben wir alle. Ne? Das sind also die, die, was weiß ich, irgendwas läuft nicht so, wie es die Patienten sich vorstellen und wumm, es entsteht ein Riesentohuwabohu und es geht überhaupt nichts und alles ist durcheinander und so weiter. Zwanghafte, die wollen ganz genau alles punktgenau von Ihnen wissen, so und so und so und so. Und wann werde ich entlassen und wann wird diese Symptomatik besser, wo man dann irgendwann sagt, ich weiß nicht, ich hoffe bald. Das dürfen uns dann Zwängler nie sagen. Das ist der ärgste Fehler. Man ist verzweifelt und sagt, ich weiß nicht, irgendwann. Nein, genau. Wenn es bei einem Hysterischen genau sagen, dann sagen die, na was meinen Sie jetzt? Wird das nie besser oder wie ist das? Also immer, nie, alles, überall, das sind die Worte der Hysteriker. Die Zwängler haben Worte wie genau, exakt, punktgenau. Die wollen alles ganz genau wissen. Die Narzissten sind die Besten. Denen dürfen Sie nur nicht sagen, sie machen eine Therapie, die bei vielen schon gewirkt hat. Dann sagen die, ach so, ich kriege sowas, das will ich nicht, das ist wurscht was, das will ich nicht. Ne? Man braucht nur sagen, für sie habe ich eine ganz spezielle Therapie. Ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, die ist es für sie. Und dann machen sie das, was sie immer machen. Wirkt Wunder, ich weiß Ihnen, Wunder. Das ist so die Grundstörung der Persönlichkeitsstörung im Hintergrund. Beim Typ 1 ist all das nicht. Die Typ 1-Patienten sitzen in unserer Ambulanz und die kommen und sagen, Herrn, Sie sind wirklich arm. Da oben haben Sie psychisch Kranke. Wo man sagt, okay, was hätte man jetzt so, sagen wir, in einer psychiatrischen Ambulanz sonst erwartet? Ja? Und die sagen, nein, ich bin es. Und die sagt dann halt, ja, wieso sagt man das so? Ja, ich bin ja so froh, dass ich nur ein Alkoholproblem habe, Herrn. Also wirklich, nein, ich bin eh schon fertig, ich gehe schon, weil da draußen warten noch ein paar auf Sie. Also das ist typisch Typ 1. Die haben so einen sportiven Charakter, wo die sagen, wie ist mein Gamma-GT, sagen Sie mal mein Gamma-GT und wenn die niedrig genug ist, ist perfekt. Nicht so der Typ 2. Ängstlich, hat Angst im Entzug, vor dem Entzug, dauert sehr lange der Entzug, daher durch die Angst wird das alles verstärkt und in die Länge gezogen. Die sind in der Persönlichkeitsstruktur ein bisschen zu weich. Also die reagieren auf alles, das ist ihr Vorteil, dass sie sehr rasch und gut reagieren können, auf alle Stimmungen. kriegen auch alle Stimmungen sehr rasch mit, mitunter vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber sie kriegen es mit, zerbröseln aber. Nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel alle ihre Stimmungen mitkriegen würde, wüsste ich überhaupt nicht, was ich tun soll. Und die können das dann nicht gewichten. Die erleben dann plötzlich, dass alles gleich ist und das macht dann Angst. Und das ist dann eine zu wenig gefestigte Persönlichkeitsstruktur, sondern das schwimmt dann alles ein bisschen. Also die brauchen Festigkeit, die brauchen Stabilität, die brauchen so ein bisschen, ich werde dann über die Führungsrolle noch was sagen, weil da muss man ein bisschen auch vorleben, Führungsqualitäten. Typ 3 ist das Gegenteil. Die gehen mit dem Kopf so durch die Wand. Aufrechten, mit aufrechter Haltung rennen sie voll in die Wand und wundern sich. Das sind der sogenannte Dellenbach-Charakter, die Stützen der Gesellschaft, das ist alles recht und schön, sind aber meistens, wenn es übertrieben ist und mit seiner narzisstischen Komponente dabei, ein bisschen stur, ein bisschen obergescheit und etwas mühsam. Und wie gesagt, wenn sie die Persönlichkeit ein bisschen lockern können, dann wird es besser. Aber wenn nicht, dann haben sie alle halben Jahr ihren Rückfall. Die sind immer am Anfang ganz toll, wollen viele Therapien machen, am besten eine Physio- und eine Ergotherapie und eine Psychotherapie und noch eine Gruppentherapie. Und dann zerbröselt das Ganze, weil es zu viel wird. Also die wollen durch viel machen, viel erreichen. Und wir alle wissen ja, dass man oft einmal im Leben hat man gar nichts gemacht und hat was erreicht und wundert sich und denkt sich, wow, super. Ja? Und das ist für einen Typ 3 noch nicht, die kennen das nicht. Die wollen immer mit Tun gewinnen. Und der Vierer ist sozusagen, das sind die Unhappy Ones. Nicht? Das sind sozusagen die, die einfach durch die Kindheit schon so solche Grundstörungen sich erworben haben, dass sie sozusagen Alkohol nur noch die Rolle von jeglicher Vergiftung hat. Ob das jetzt eine Arsenvergiftung ist oder Alkoholvergiftung, ist völlig wurscht. Also die vertragen keine Vergiftungen mehr. Wenn Sie aber jetzt denken, in vielen Institutionen zum Beispiel sind Typ 2 und 3 Patienten, die ja sehr, also das sind ja die häufigsten, die sitzen meistens dann in einer Gruppe. Jetzt müssen es die Typ 3 Patienten, die eh so über, fast rigide, also fast ist gut, rigide sind, und die Zweier, die sie aber stärken sollen. Und die vertragen sich nicht in einer Gruppe. Die sind wie Hund und Katze, die gehen aufeinander los und profitieren auch nicht, weil das, was die lernen sollen, sollen die gerade nicht und umgekehrt. Also die zu trennen in einer, also in zwei Gruppen, ist sicher ganz, ganz was Wichtiges. Nur etwas noch als Nachtrag zur Motivation. Man hat früher die Motivation immer als Attribut des Patienten gesehen. Und das tun wir nicht mehr. Wir sehen die Motivation als die Summe aller äußeren und inneren Faktoren, die eben Veränderung fördert. Da sind wir wieder bei unserem berühmten Wort Veränderung. Und nicht, dass der Patient das nicht bringt, sozusagen die Motivation schon mit. Ne? Das, was er mitbringt, in Wahrheit, ist die Ambivalenz. Ich will nicht. Ne? Und das zu dieser Führungsrolle, die ich vorher angesprochen habe. Führen im psychotherapeutischen Sinn meint aufklären, ermutigen, stützen, begleiten, mitnehmen. Also nicht dem sagen, was er jetzt tun soll, sondern einfach Autonomie fördern, dem Patienten etwas entlocken. Also das, was der Katschnig immer Empowerment genannt hat, das war immer so dieses Schlagwort, dass man die psychiatrischen Patienten wieder empowern sollte, also wieder stärken sollte. Und schließlich die Entscheidung, sie sind ja nicht dabei, wenn der Patient rückfällig wird. Das heißt, der Patient soll all seine Stärken entwickeln können, um im Ernstfall adäquat reagieren zu können oder halbwegs wenigstens adäquat reagieren zu können. Wir haben 4 Säulen, die in der Psychotherapie enorm wichtig sind. Das ist einmal die Empathie. Also der Punkt 1 ist, dass Sie mit dem Patienten erstens den Patienten dort abholen, wo der Patient ist, Also wenn ihr, wer jetzt, ich weiß nicht, bei der Tür einer schurlt und ich sage, entspannen Sie sich, dann habe ich den Patienten nicht dort abgeholt, wo er ist. Wenn jemand bei der Tür hereinstürzt und sagt, ja, ich bin spät, nicht? Dann sage ich, Sie haben auch viel zu tun. Nicht? Das ist in einem Satz gesagt und es holt den Patienten aber dort ab, wo er ist. Nicht? Und er fühlt sich, kann sich dann in Ruhe hinsetzen. Nicht? Brauche ich Ruhe nicht mehr ansprechen. Aber wenn ich zu jemandem, der eh nervös ist, dann anfange von Ruhe zu reden, dann wird noch nervöser. Dann kriege ich sofort den Widerstand. Also Empathie heißt nicht nur den Patienten dort abholen, wo er ist, sondern eben auch sozusagen ein Einverständnis. Wir arbeiten am gleichen Projekt, nämlich an ihrer Sucht zu erzielen und emotional dem Patienten nahe zu kommen. Ohne diese emotionale Nähe kann man sozusagen psychotherapeutisch nicht arbeiten. Aber es ist eben eine schwierige Nähe, weil es darf nicht zu nahe sein, ne? Weil zum Beispiel bei schizoiden Persönlichkeitsstrukturen, wenn sie da zu nahe kommen, wird es ganz schwierig. Oder Nähe darf man nicht verwechseln mit auf die Schulter klopfen. Es gibt Patienten, die kennen es, da weiß ich genau, die darf ich niemals berühren. Das wäre so. Also die würden wirklich sagen, boah, Wahnsinn, das, die Sitzung war mir zu viel. Also schizoide Persönlichkeiten, immer Rückzug. Diskrepanzen entwickeln, das ist das, was wir früher schon als Ambivalenz kennengelernt haben. Nicht, also sozusagen, was spricht für das eine, was spricht für das andere, was spricht fürs Aufhören, was spricht fürs Weitertrinken. Wenn Widerstand kommt, den Widerstand immer verwenden und da hilft es immer, wenn Sie ein vorgelagertes Ziel, so wie eine Karotte, dass man sozusagen vorne hinhängt. Also immer eine neue Referenz schaffen, also immer woanders hinschauen, nicht im Hier und Jetzt sich dann sozusagen verzetteln im Widerstand, sondern sagen, aber wir arbeiten doch an einem gemeinsamen Ziel und unser Ziel ist also sozusagen sofort weg vom Hier und Jetzt und wo ein möglicher Widerstand lauern könnte, hin zu einem vor in der Zukunft liegenden Ziel, auf dieses arbeiten wir hin und deswegen betonen wir die Selbsteffizienz. Nicht? Und da ist man schon wieder im Kreis drinnen. Das haben wir schon gehabt, wir haben also Änderungswunsch und Änderungskompetenz zu beurteilen, das kennen Sie auch schon auf der 10-Zentimeter-Skala. Sie wissen, dass jeder Weg beim ersten Schritt beginnt und dass eben die Änderungskompetenz durchaus ihre Beschwernisse hat. Und auch das haben wir schon gemacht, was ist unangenehm. Und dass die Forschung uns diese vier Items sagt, nämlich die Stimmungslage, die sozialen Probleme, körperliche Beschwerden und plötzliches Verlangen nach Alkohol, das so aus dem Nichts auftritt, haben wir auch schon gemacht. Und das haben wir auch schon gemacht und sind wir schon beim ersten Fall. 40-jährige Patientin kommt mehrmals betrunken zu Ihnen. Wie reagieren Sie? Ablehnend, annehmend, belohnend? Versuchen Sie Unterschiede zu entdecken? Also bei diesen mehrmaligen Besuchen. Ne? Orten Sie Veränderungsbereitschaft? Achten Sie auf, soll das heißen, auf Veränderungswunsch und Veränderungsbereitschaft. Achten Sie auf die Stimmungslage. Mehrere richtige Antworten möglich.
Wir haben nur 6.
Achso, wir haben nur 6. Also 1 ist nicht, 2 nicht, 3 nicht, 4 richtig. Versuchen Sie Unterschiede zu entdecken. Orten Sie Veränderungsbereitschaft, wäre prinzipiell auch richtig und achten Sie auf Veränderungswunsch und Veränderungsbereitschaft. Und das letzte wäre dann auch richtig gewesen. Schön? Gut, und jetzt kommen wir zu diesem Motivational Interview, das ich Ihnen vorher schon kurz gezeigt habe. Das ist eben so ein systematischer Versuch, auf diese prinzipiellen Grundstrukturen in der Suchtbehandlung zu kommen, nämlich einfach Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Das haben wir auch schon gehabt, das Tier. Nicht, wir wollen die individuellen Ressourcen, so wie schon gesagt, vom Patienten wissen Die Wohlgestalt, das haben wir auch schon gemacht, bist du gesehen. Okay. Wenn Änderungsbereitschaft ist klar, Änderungskompetenz ist inzwischen auch klar, der richtige Zeitpunkt ist noch ein wichtiger Punkt. Es gibt sozusagen diesen einen Moment, wo Sie mit Empathie, wo Sie mit Emotionalität plötzlich durchkommen. Das ist wie bei der Blutabnahme, wenn Sie in der Vene sind. Ja, das ist so ein Moment. Und in diesem Moment geht es. Es geht vorher nicht, es geht nachher nicht, aber in diesem Moment geht es. Und je öfter man einen Patienten sieht, und deswegen bestellen wir die Patienten oft und kurz, um irgendwie mehr Chancen zu haben, den richtigen Moment zu erwischen. Der Beratungsstil kann mitunter durchaus direktiv werden, weil wenn man sagt, man muss indirekt und ist nicht immer nur, es ist nie eines, das einzig Richtige. Es ist durchaus der Beratungsstil direktiv mitunter und es soll auch den Patienten darin unterstützen, die Ambivalenzen zu erkunden und die Ambivalenzen dann aufzulösen und die intrinsische Motivation, Sie wissen, also die Motivation, die extrinsische wäre für etwas, also für ein Geschenk, für ein von außen kommendes Benefit. Die intrinsische wäre die Motivation aus sich heraus, also für ein vorgeschaltetes Ziel, das ich erreichen möchte. Also ich möchte dieses Ziel. Wie gesagt, Ambivalenz noch einmal ist gemeint, Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Verhaltensweisen, die mitunter sehr unterschiedlich sind, aber eben gleichzeitig auftreten. Dazu ein Fallbeispiel, 55-jähriger Mann, kommt wegen Alkoholproblemen und hoher Leberwerte, will Gespräche mit Ihnen. Fragen, was ist für einen Patienten wichtig? Was ist in der Person an Ressourcen vorhanden, also Wünsche, Motivation, Ziele? Was ist für die Person wertvoll? Wie steht das im Zusammenhang mit dem angestrebten Ziel? Und wie kann ich die im Patienten schlummernden Veränderungswünsche freisetzen? Damit wäre der Patient zum Fürsprecher der eigenen Veränderung geworden. Wie kann ich, ja, richtig, alle stimmen, das wäre unfair, alle stimmen. Okay, ganz zum Schluss haben wir noch vier Dias. Wir haben ja die Sprache, wenn wir kommunizieren, hat die Sprache immer einen Informationsgehalt und einen Orientierungsgehalt. Ich orientiere ja auch, wenn ich zu Ihnen sage, Frühlingsspaziergang, dann ist das was Feines, Angenehmes. Wenn ich zu Ihnen sage, Steuerprüfung, dann orientiere ich Sie woanders hin. Und daher ist es sozusagen in der Orientierung, kann man ganz leicht so subtil einfach Sachen mitgeben. Sie können Assoziationen wecken, Negationen vermeiden, das wissen wir schon, das mit dem Nicht-Trinken ist das. Und wenn Negationen, dann gezielt einsetzen und Future-Basing, also in die Zukunft, das wäre also wieder dieses vorgeschaltete Ziel. Jetzt schauen wir mal, Assoziationen wecken, zum Beispiel, ja, damit Sie, je nachdem, wenn gerade Unruhe und Entzug da ist, damit Sie wieder sowas wie Ruhe und Entspannung spüren können, damit Sie sich wieder wohlfühlen können, damit Sie wieder schlafen können, damit Sie wieder frei sind zu entscheiden, für die, die gern selber entscheiden. Für die, die sagen, entscheiden Sie, ich will mehr Ruhe haben, damit Sie sich wieder wohlfühlen können, damit Sie wieder Sie selbst sein können und Ihre Sachen machen können, damit Sie wieder frei wählen können. Das wären Vorschläge für, ne? Damit wecken Sie Assoziationen in einem Satz. In dem Satz ist viel passiert. Das heißt, Sie haben die Orientierung ganz woanders hingelenkt. Future Basing, da kann man sagen, wie das wohl sein wird. Was schätzen Sie? Dann kann man sozusagen einschätzen lassen. Das heißt aber, damit orientieren sich die Patienten einmal dorthin, wie das sein wird. Und so können Sie die Ambivalenzen dann langsam in Richtung, ich komme doch zur Behandlung, auflösen. Oder am Beginn des Entzugs und sage, okay, jetzt haben sie dieses, von mir aus, Alkover gekriegt oder Praxitin gekriegt, wie viel vom Verlangen ist jetzt schon weg? Und immer die 10 cm Skala, die kann man immer für alles Mögliche verwenden. Und die Negationen, nicht, das wird nicht wehtun oder sie sollten nicht trinken, das ist ein super killer Satz. Ne? Wenn sie sie gezielt verwenden, dann kann man sagen, sie brauchen jetzt noch gar nicht dran denken, wie das sein wird. Oder wie angenehm sich das anfühlen wird. Also zuerst das nicht, ganz bewusst, Sie brauchen nicht daran denken. Wenn ich zu Ihnen sage, Sie brauchen jetzt gar nicht daran denken, dann habe ich Ihre Aufmerksamkeit voll. Und wenn ich das zum Patienten sage, Sie brauchen jetzt noch gar nicht daran denken, wie toll das sein wird. Was überbleibt, ist, wie toll das sein wird. Das bleibt hängen. Und das kann man sich anwenden, das kann man so in Gespräch ganz normal so immer wieder so einstreuen. Gut, das brauche ich jetzt nicht mehr sagen, das haben wir jetzt schon gehabt. Und wie gesagt, da sind die letzten zwei Sätze das Wichtige. Also keine starren Konzepte, sondern wir versuchen, möglichst maßgeschneidert für jeden Patienten die bestmögliche. Wir sind natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei sozusagen, aber wir bemühen uns, das Bestmögliche zu machen und wir versuchen sozusagen von jedem Patienten das auszufiltern, was möglich ist und was erreicht werden kann. Bei uns glaubt niemand mehr, dass man mit wochenlangen Aufenthalten sehr viel erreichen kann. Vor allem glauben die Patienten dann, die sind geheilt. Also, und sind sehr böse, wenn die Leute rückfällig werden. Wir machen auch Angehörigen Aufklärung und sagen, Langzeitkonzepte lehnen wir im Moment einmal auf dieser Art ab, sondern wir wollen ambulante Langzeitkonzepte. Wir wünschen uns teilstationäre Einrichtungen, die haben wir noch nicht, und dem also um die kämpfen wir, dass wir sowas kriegen, sowas wie Tageskliniken genügt oft vollkommen. Wir haben, wie gesagt, 10 Betten für Entzüge. Und Sie erinnern sich an das Comic-Tier von Professor Lesch, so toll ist unsere Einstellung zu Entzügen auch nicht unbedingt. Nicht? Erinnern Sie sich nicht immer aus, wenn man der jetzt den Alkohol wegnimmt und ihn dann wiedergibt, trinkt die mehr wie vorher. Und das erleben wir, wenn man ehrlich ist, mit unseren Patienten hin und wieder schon, dass die nachher noch mehr trinken wie vorher. Also das scheint, der Weg der Zukunft scheint mehrere kurze Aufnahmen, ambulante Langzeitkonzepte und teilstationäre Einrichtungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus